Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den 2. Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den 2. Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Jesaja, die Kapitel 24 bis 28.
Ja, also, die werden da nach Jerusalem kommen zu einem großen Fest. Jetzt lese ich das vor. Jesaja 25, 6. Und der Herr der Heerscharen wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von Fettspeisen bereiten. Ein Mahl von Hefenweinen, von markigen Fettspeisen, geläuterten Hefenweinen. Und er wird auf diesem Berg den Schleier vernichten, der alle Völker verschleiert und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. Also diese Verblendung der Völker wird dann weggehen. Nicht wahr? Wenn wir denken an das Thema von heute Morgen, wie viele Menschen glauben, die Welt konnte entstehen einfach durch Zufall. Und wenn man nur ein bisschen logisch überlegt, die Naturgesetze, das geht ja alles gar nicht. Auch die Entstehung des Lebens ist völlig unmöglich. Das widerspricht allen Naturgesetzen. Und trotzdem glaubt die Menschheit, die große Masse der Menschheit, solchen Unsinn. Wie ist das möglich? Weil eine Decke der Verblendung auf sie gelegt ist. Und 2. Korinther 4,4 sagt, dass der Gott dieser Welt, der Satan, ihre Gedanken verblendet hat. Das ist die Tatsache. Warum können intelligente Menschen wie ein Stephen Hawking sagen, die Welt sei einfach so aus dem Nichts entstanden? Das Universum habe sich selber erschaffen. Das ist ein völliger Unfug. Indem er Ursache mit Wirkung in eins zusammenmischt. Das ist die Erklärung, dieser Schleier. Aber dann, am Anfang des tausendjährigen Reiches, wird Gott diesen Schleier weltweit wegnehmen. Und er wird auf diesem Berg den Schleier vernichten, der alle Völker verschleiert, und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. Den Tod verschlingt er auf ewig. Und der Herr, der Ewige, wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht. Und die Schmach seines Volkes wird er hinwegtun von der ganzen Erde. Man wird nicht mehr über die Juden spotten. Die Schmach wird weggenommen werden. Denn der Herr hat geredet. Dann kommen die Verse 9 bis 12. Da haben wir einen Dank des Überrestes aus Israel für die Rettung aus der Drangsal und für die Besiegung Moabs. Das ist Mitteljordanien. Und an jenem Tage. Dieser Ausdruck an jenem Tag kommt in der Prophetie sehr viel vor. Er bezeichnet einfach jene Epoche der Endzeit. Und an jenem Tag wird man sprechen, siehe da, unser Gott, auf den wir harrten, dass er uns retten würde. Der Herr Jesus wird kommen auf dem Ölberg, sie werden ihn sehen. Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben, sagt Zacharja 12, Vers 10. Und Kapitel 13, 7 in Zacharja sagt, sie werden fragen, was sind das für Wunden in deinen Händen? Und er wird erklären, das sind die Wunden, die mir geschlagen worden sind im Hause derer, die mich lieben. Jetzt lieben. Und da sagen sie, siehe da, unser Gott, auf den wir harrten, dass er uns retten würde. Da ist der Herr, auf den wir harrten. Lasst uns frohlocken und uns freuen in seiner Rettung. Denn die Hand des Herrn wird ruhen auf diesem Berg. Und Moab wird unter ihm zertreten werden. Wie Stroh zertreten wird in einer Mistlache. Und er wird seine Hände darin ausbreiten, wie der Schwimmer sie ausbreitet, um zu schwimmen. Und er wird seinen Hochmut niederzwingen samt den Ränken seiner Hände. und deine festen, hochragenden Mauern wird er niederwerfen, niederstürzen, zu Boden strecken bis in den Staub. Warum wird Moab hier speziell erwähnt? Ganz einfach, weil es im Zusammenhang hier besonders um den Tempelberg geht. Und Jordanien hat in den vergangenen Jahrzehnten sich betrachtet als Hauptbesitzer des Tempelberges. Also die Jordanier haben sich gesehen, als sie sind die Eigentlichen, die das Sagen haben über den Tempelberg. Und darum wird das Gericht über Moab hier so speziell erwähnt. Und dieser Hochmut wird besonders hervorgegriffen in Vers 11. Dann kommen wir zu Kapitel 26. Die Verse 1 bis 21 sind ein Lied des Überrestes, das im tausendjährigen Reich in Judäa, also im Land Israel, gesungen werden wird. Die Gläubigen drücken darin ihre Gefühle aus, die sie in der Drangsal empfinden werden, und die Freude, die sie nach der Befreiung durch das Kommen des Herrn erleben werden. Aber eben auch da wieder ist es wichtig, dass man diese Gebete, diese Lieder auf sich persönlich überträgt, auf eigene persönliche Erfahrungen. Was uns auffällt, da wird aber viel gesungen werden. Im tausendjährigen Reich, ja? Und eigentlich sollte es ja eigentlich schon heute in der Gemeinde so sein. Wenn wir im Neuen Testament schauen, all diese Stellen über Singen in der Gemeinde und auch Singen im privaten Leben, da haben wir ganz klare Aussagen. Wir denken an Epheser 5 und Kolosserbrief oder in Jakobusbrief ist jemand gutes Mutes, er singe Psalmen. Ja, dann kann man besser singen, als wenn man traurig ist. Darum sagt Jakobus, wenn jemand Trübsal leidet, er bete. Aber man darf auch singen, wenn es einem schlecht geht. Wenn man kann. Und wir haben das Beispiel in Apostelgeschichte 16, Paulus und Silas, nachdem sie ausgepeitscht worden waren im Gefängnis, und in der Nacht singen sie Lieder. Was dann schließlich auch zur Bekehrung des Gefängniswärters führt. Ja. Also, die Gemeinde sollte durch Gesang geprägt, gekennzeichnet sein, aber das wird auch eben ein Kennzeichen sein im tausendjährigen Reich. An jenem Tag wird dieses Lied im Lande Juda gesungen werden. Auch da wieder dieser typische Ausdruck, der kommt so oft in der Prophetie vor. Beyom. Das ist ein adverbialer Ausdruck im Hebräischen, der bezeichnet nicht einen 24-Stunden-Tag. Also, normalerweise in Hebräisch Yom, und ganz besonders, wenn von Morgen und Abend gesprochen wird, ist ein normaler Tag. So wie im Schöpfungsbericht schon. Aber einfach der fixe Ausdruck Beyom an jenem Tag, das heißt in jener Epoche. Man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen. Im Deutschen sagen wir heutzutage. Und da steckt ja auch das Wort Tag drin. Aber das hat nichts zu tun mit einem 24-Stunden-Tag, sondern bezeichnet eine Epoche. Heutzutage, beyom, in jener Epoche. An jenem Tag wird dieses Lied im Lande Juda gesungen werden. Wir haben eine starke Stadt. Rettung setzt ihr zu Mauern und zum Bollwerk. Macht auf die Tore, das einziehe ein gerechtes Volk, welches Treue bewahrt. Den festen Sinn bewahrst du in Frieden. In Frieden, denn er vertraut auf dich. Vertraut auf den Herrn ewiglich. Denn in Jah, dem Ewigen, auf Hebräisch steht hier Jah, Yahweh. Jah ist eine Abkürzung von Yahweh. Der Name heißt der Ewigseiende, Unwandelbare. Also denn in Jah, dem Ewigen, ist ein Fels der Ewigkeiten. Im Neuen Testament erfahren wir, 1. Korinther 10, Vers 4, der Fels aber war der Christus. Denn in dem Ewigen ist ein Fels der Ewigkeiten. Denn er hat Hochwohnende niedergebeugt, die hochragende Stadt, er hat sie niedergestürzt, zu Boden gestürzt, hat sie niedergestreckt in den Staub, es zertritt sie der Fuß, die Füße der Elenden, die dritte der Armen. Der Pfad des Gerechten ist gerade, du bahnest gerade den Weg des Gerechten. Und jetzt denken Sie an die große Drangsal. Ja, wir haben dich, Herr, erwartet auf dem Pfad deiner Gerichte. Muss ich vorstellen, die sind in der Drangsalszeit und die können nach der Offenbarung genau sagen, so jetzt, das war die dritte Posaune. So, jetzt haben wir die fünfte Posaune erlebt. Jetzt, das ist genau das erste Schalengericht. Das ist das zweite Schalengericht. Die können so nach der Prophetie gehen. Ich war die ersten sechs Siegel in der Offenbarung, die werden geschehen nach der Entrückung, aber noch vor der großen Drangsalszeit. Und dann mit dem siebten Siegel wird die Drangsalszeit von 3,5 Jahren eröffnet. Und dieses siebte Siegel besteht dann aus 7 Posaunengerichten, wobei die siebte Posaune besteht aus 7 Schalengerichten. Und dann wird Jesus Christus kommen. Und die haben also den Herrn erwartet auf dem Pfad seiner Gerichte. Der Pfad der Gerichte ist schön chronologisch vorgezeichnet in der Offenbarung. Und Sie wissen, wenn dann die siebte Schale vorbei ist und alle Städte zusammenbrechen, dann kommt er. Ja, wir haben dich, Herr, erwartet auf dem Pfad deiner Gerichte. Nach deinem Namen und nach deinem Gedächtnis ging das Verlangen der Seele. Hier wird ausgedrückt, welch eine tiefe innere, auch gefühlsmäßige Verbindung dieser Überrest aus Israel haben wird in der größten Not mit dem Herrn. Mit meiner Seele verlangte ich nach dir in der Nacht. Ja, mit meinem Geist in meinem Inneren suchte ich dich frühe. Denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, lernen Gerechtigkeit die Bewohner des Erdkreises. Wird dem Gesetzlosen Gnade erzeigt, so lernt er nicht Gerechtigkeit. Ich war da, sagen Sie, ja, jetzt kommen diese Offenbarungsgerichte. Und jetzt realisieren die Menschen, was Gerechtigkeit ist. Aber wir leben heute in der Zeit der Gnade. Unsere Zeit wird genannt in 2. Korinther 6, der Tag des Heils. Ich lese das kurz vor. 2. Korinther 6. Die Gnadenzeit ist der Tag des Heils. 6 Vers 2b. 2. Korinther 6 Vers 2b. Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Heute ist Gnadenzeit und der ganzen Welt wird die frohe Botschaft von Jesus Christus verkündigt. Aber viele Menschen denken, ja, wieso soll ich mich bekehren? Es geht mir ja gut. Viele Leute um uns herum, die argumentieren so, wieso kommst du da mit dem Evangelium? Ja, mir geht's gut. Wenn das für dich recht ist, ja, yes, super. Es muss für dich stimmen. Ja? Es geht doch gar nicht darum. Es geht um die absolute Gerechtigkeit Gottes. Aber hier, sagt der Überrest, wird dem Gesetzlosen Gnade erzeigt, so lernt er nicht Gerechtigkeit. Aber dann, wenn diese Gerichte einmal kommen werden und alle diese Siegelgerichte, Posaunen und Schalengerichte sind noch zukünftig, dann wird gelten, denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, so lernen Gerechtigkeit die Bewohner des Erdkreises. Ich lese weiter. 10b. Im Land der Geradheit handelt er Unrecht und sieht nicht die Majestät des Herrn. Menschen könnten in der Natur, auch im Verlauf der Geschichte, könnten sie Gottes Handeln erkennen, aber sieht nicht die Majestät des Herrn. Herr, deine Hand war hoch erhoben. Sie wollten nicht schauen. Schauen werden sie den Eifer um das Volk und beschämt werden. Ja, deine Widersacher, Feuer wird sie verzehren. Sie werden einmal sehen, wie Gott sich dann schließlich für Israel einsetzen wird. Und Israel aus aller Not befreien wird. Das heißt natürlich nur einen Drittel. 2 Drittel kommen um. Vers 12. Herr, du wirst uns Frieden geben, denn du hast ja alle unsere Werke für uns vollführt. Ist doch schön, wie die im Glauben zur Ruhe kommen. Herr, du wirst uns Friede geben. Du hast ja alles schon vollendet. Das ist ein Rückblick auf Golgatha, wo der Herr Jesus gesagt hat, Johannes 19, am Schluss, es ist vollbracht. Du hast ja alles für uns vollbracht. Ich war beeindruckt, vor kurzem hat Werner Gitt eine Geschichte erzählt, wie er eine Katholikin, ich glaube es war eine Nonne, hat er gefragt, ja, wie ist das mit dem Papst? Paul II. War gestorben. Und dann hat er ja im testamentarisch veranlasst, dass man für ihn betet. Wieso muss man für den Papst beten? Ja, der kommt ins Fegefeuer. Und da muss man für ihn beten, dass er zur Seligkeit kommt. Ja, dann hat er gefragt, ja, und wie ist das für Sie? Müssen Sie auch beten? Nein. Ja, wieso nicht? Ja, der Herr Jesus hat gesagt in Johannes 19, es ist vollbracht. Er hat schon alles gemacht. Ich muss das nicht mehr ergänzen. Ich komme nicht ins Fegefeuer. Fantastisch. Die hat offensichtlich erfasst, der Herr Jesus hat alles getan. Man muss gar nichts mehr hinzutun. Diese Vorstellung, man muss noch beten und so, die ist völlig falsch für den, der errettet ist. Er ist errettet. Und wer die Errettung nicht hat, der ist verloren. Ja, also das nur zwischendurch. Jetzt Johannes 19, ich gebe die Stelle noch an, Vers 30. Es ist vollbracht. Auf Hebräisch oder Aramäisch war das nur ein Wort. Auf Hebräisch, Nischlam. Nischlam. Es ist vollbracht. Ja, ist noch viel kräftiger als auf Deutsch. Es ist vollbracht. Nischlam. Ja, und dann Vers 13. Herr, unser Gott, über uns haben Herren geherrscht außer dir. Durch dich allein gedenken wir deines Namens. Das ist interessant, in Johannes 8, da hat der Herr mit den Führern des Volkes gesprochen und er hat ihnen gesagt, ihr seid Diener der Sünde. Und die sagen, wir sind nie jemandes Diener gewesen. Das ist ja so falsch. Israel war damals seit Jahrhunderten unter der Fremdherrschaft Babylons. Dann unter der Fremdherrschaft Persiens, Medo-Persiens, dann unter der Fremdherrschaft des griechischen Reiches von Alexander dem Großen. Dann waren sie ständig unter der Herrschaft von Rom und die sagen, wir sind nie jemandes Knechte gewesen. Aber da bekennen sie etwas anderes. Über uns haben Herren geherrscht außer dir. Und selbst heute, wo Israel einen Staat hat, sind sie doch nicht frei. Denn die UNO herrscht über sie, Amerika herrscht über sie. Über uns haben Herren geherrscht außer dir. Durch dich allein gedenken wir deines Namens. Tote leben nicht auf, Schatten erstehen nicht wieder. Darum hast du sie heimgesucht, vertilgt und hast all ihr Gedächtnis zunichte gemacht. Du hast die Nation vermehrt, Herr, du hast die Nation vermehrt, du hast dich verherrlicht, du hast hinausgerückt alle Grenzen des Landes. Ja, jetzt sind sie bereits da in Gedanken am Anfang des tausendjährigen Reiches angelangt. Jetzt wird Israel, dieser Drittel, wird sich vermehren, werden Kinder haben, sehr fruchtbar sein und noch mehr, da wird gesagt, du hast hinausgerückt alle Grenzen des Landes. Israel wird noch viel mehr bekommen, als was sie jetzt haben. Die Welt fordert Westbank weg, Gaza, das haben sie schon längst zurückgegeben, weg und Golanhöhen weg, Ostjerusalem weg und die Hamas sagt, alles weg. Und die Bibel sagt, du hast hinausgerückt alle Grenzen des Landes. Ich habe auf dem Blatt an dieser Stelle angegeben, die Stelle in Hesekiel 47, 13 bis 48, 35, da wird beschrieben, das Land, das Israel am Anfang des tausendjährigen Reiches haben wird. Und das sind also das heutige Israel plus Gazastreifen plus Westjordanland, Golanhöhen plus große Teile von Libanon, Syrien. Ei, wenn das Assads Sohn wüsste heute. Es ist so geschrieben. Und das Ganze wird dann aber noch weiter gehen. Die werden noch mehr Kinder kriegen im tausendjährigen Reich. Die Nation wird sich so vermehren. Und in 1. Mose 15, Vers 18 hat Gott bereits zu Abraham gesagt, das Land wird gehen vom Strom Ägyptens bis zum Euphrat. Und Strom Ägyptens, das muss man unterscheiden. Das ist nicht das Wadi El Arish im Negev, ziemlich nahe, wo heute die Grenze zwischen Ägypten und Israel durchgeht. Wadi El Arish ist in der Bibel der Bach Ägyptens. Bei den Grenzen des Landes, wie Gott sie vorgesehen hatte, nach dem Auszug aus Ägypten, in 4. Mose, ich gebe die Stelle schnell an, dort geht die Südgrenze Israels vom Bach Ägyptens aus. Und das ist eben Wadi El Arish. Ja, 4. Mose 34, 1 bis 12. Da haben wir die Grenzen. Der Bach Ägyptens, Wadi El Arish, dort wird die Grenze durchgehen am Anfang des tausendjährigen Reiches, auch gemäß Ezekiel 47. Aber die Verheißung an Abraham, die wird sich dann nach und nach erfüllen, vom Strom Ägyptens, das ist vom Nil, bis zum Euphrat. Aber wichtig, in Ezekiel 47, 48 wird erklärt, dass die Menschen, die nicht zu Israel gehören, aber in diesem Land geboren worden sind, die werden betrachtet werden wie die Eingeborenen Israels. Die werden ihnen rechtlich gleichgestellt werden. Das sagt die Bibel. Es wird Platz geben für alle. Und jetzt gehen wir weiter. Vers 16, Herr, in der Bedrängnis haben sie dich gesucht. Als deine Züchtigung sie traf, flehten sie mit flüsterndem Gebet. Wie eine Schwangere, die dem Gebären nahe sich windet und schreit in ihren Wehen. Also sind wir gewesen, Herr, fern von deinem Angesicht. Hier sehen wir, dass Not eben oft dazu führt, dass Menschen Gott suchen. Eigentlich müsste es nicht so sein. Gott sucht uns Menschen ja auch durch seine Freundlichkeit, durch all das Schöne, das uns im Leben geschenkt wird. Und da kann jeder für sich eine Liste machen im Sinn von Psalm 104. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Aber es ist leider so, dass viele Menschen sagen müssen, ich bin zur Bekehrung gekommen, als ich durch diese und diese schweren Übungen des Lebens hindurchgegangen bin. Vers 18, wir gingen schwanger, wir wandeln uns, es war, als ob wir Wind geboren hätten. Rettung verschafften wir dem Lande nicht und die Bewohner des Erdkreises sind nicht gefallen. Und jetzt kommt Gottes Verheißung. Immer noch in dem Lied, ja? Deine Toten werden aufleben, meine Leichen wieder erstehen. Wachet auf und jubelt, die ihr im Staub liegt. Denn ein Tau des Lichtes ist ein Tau und die Erde wird die Schatten auswerfen. Also hier wird alttestamentlich die Auferstehung aus den Toten verkündigt. Ich mag mich erinnern, auf dem Gymnasium hatte ich im Religionsunterricht einen Pfarrer, der sich als gläubigen Pfarrer bezeichnete. Und der hat behauptet, im Alten Testament hätte es keine Auferstehungshoffnung gegeben. So ein Märchen. Hier wird doch ganz klar gesagt, deine Toten werden aufleben. Und wie hat Händel das schön vertont im Messias? Hiob 19, Vers 25. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er auf dieser Erde stehen. Und dann sagt er, und ist diese Haut da zerstört, so werde ich aus meinem Fleisch Gott anschauen. Also Hiob wusste, dass eher, dass es ein Weiterleben gibt nach dem Tod und dass er die Hoffnung hat, Gott zu sehen. Und ich habe hier noch weitere Stellen über Totenauferstehung aufgeführt. Das war ganz klar eine Hoffnung. Und hier in Bezug auf Israel sagt Gott, die Toten werden auferweckt werden. Die alttestamentlich Gläubigen, die werden schon auferweckt werden bei der Entrückung der Gemeinde. Und solche, die noch dann als Märtyrer in der Drangsalszeit sterben werden, die werden dann am Anfang des tausendjährigen Reiches auferweckt werden, gemäß Offenbarung 20, Vers 4. Das ist diese Verheißung, deine Toten werden aufleben. Übrigens, wieso weiß ich, dass die alttestamentlichen Gläubigen auch bei der Entrückung dabei sein werden? Aus Hebräer 11, 35. In Hebräer 11 werden ja die Glaubenshelden des Alten Testaments vorgeführt. Und dann heißt es in Kapitel 11, Vers 39, und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erlangten, haben die Verheißung nicht empfangen. Da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, auf dass sie nicht ohne uns vollkommen gemacht würden. Ja, aber diese alttestamentlichen Gläubigen sind verstorben, ihre Seelen sind im Paradies. Sind die noch nicht vollkommen? Nein, vollkommen bedeutet, dass die verstorbenen Gläubigen auch wieder einen Leib bekommen. Wenn nur der Geist und die Seele im Paradies ist, das ist unvollständig. Es ist zwar ein wunderbarer Ort und Paulus sagt in Philipper 1, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Und er sagt, es ist weit besser. Aber jetzt ist es nötig, für euch Philipper da zu sein. Und so ist es zwar etwas Grandioses, aber es ist nicht die Vollkommenheit, weil der Körper fehlt. Gott hat den Menschen von Anfang an konzipiert als eine Einheit von Geist, Seele und Körper. Alles gehört zusammen. Und darum wird hier gesagt, die haben die Verheißung noch nicht empfangen, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, auf dass sie nicht ohne, griechisch Choris, getrennt von uns vollkommen gemacht würden. Also die werden mit uns, den Gläubigen der Gemeinde, werden die zur Vollendung kommen. Sprich, bei der Entrückung. Da werden alle Gläubigen von Adam an werden auferstehen. Aber diejenigen, die dann nach der Entrückung sterben werden, in der Zeit der Gerichte, die werden am Anfang des tausendjährigen Reiches auferstehen. Diese Verheißung gilt hier für beides. Und dann, das Lied ist noch nicht fertig, Vers 20, spricht Gott zum gläubigen Überrest aus Israel, zu diesem Drittel. Beziehungsweise ganz speziell zu den 144.000. Gehe hin, mein Volk. Tritt ein in deine Gemächer und schließe deine Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergehe. Denn siehe, der Herr tritt hervor aus seiner Stätte, um die Ungerechtigkeit der Bewohner der Erde an ihnen heimzusuchen. Und die Erde enthüllt ihr Blut und bedeckt nicht länger ihre Ermordeten. Also hier spricht Gott zu seinem Volk, und zwar zu den 144.000. Das ist die Vorhut des Überrestes, der sich nach der Entrückung der Gemeinde bekehren wird. Und für sie gilt dann Matthäus 24, der Herr Jesus sagt, wenn ihr dieses Götzenbild, diesen Gräuel, an heiliger Stätte auf dem Tempelberg sehen werdet, der Antichrist wird ein Götzenbild in den künftigen dritten Tempel in Jerusalem stellen, den Tempel entweihen. Und dann sagt der Herr Jesus, wenn ihr diesen Gräuel der Verwüstung seht, dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Denn dann wird große Drangsal sein. Die werden dann flüchten auf die Berge, die sind hauptsächlich im Westjordanland, und dann werden sie über den Jordan nach Jordanien gehen. Das hatten wir schon bei der Behandlung von Jesaja 16. Jordanien, Moab wird sie aufnehmen. Und die werden dort 3,5 Jahre versteckt sein und werden diese ganze Katastrophe, wenn Syrien mit seinen Verbündeten Israel überrennt, das werden sie nicht miterleben müssen. Und darauf bezieht sich das: Gehe hin, mein Volk, tritt ein in deine Gemächer und schließe deine Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, 3,5 Jahre, bis der Zorn vorübergehe. In Offenbarung 12 wird dieser Überrest dargestellt als diese Frau Israel, die den Messias geboren hat. Und dann wird gesagt, sie wird in die Wüste fliehen und wird dort von Gott ernährt werden 3,5 Jahre. Also Gott wird in Jordanien Jordanier haben, Araber, die diesen Überrest durchbringen werden in den 3,5 Jahren. Und dann kommt der Herr, Vers 21. Denn siehe, der Herr tritt hervor aus seiner Stätte, um die Ungerechtigkeit der Bewohner der Erde an ihnen heimzusuchen. Und dann wird nach Matthäus 25, 31 wird der Herr Jesus seinen Gerichtsthron aufstellen, die Völker der Welt werden vor ihm versammelt werden, und dann werden da Leute sein auf seiner Rechten, und er sagt ihnen: Ich war hungrig und ihr habt mich gespiesen. Ich war durstig und ihr habt mich getränkt. Die werden sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespiesen? Wann haben wir dich durstig gesehen und haben dich getränkt? Und dann sagt er: Wahrlich, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Und so werden diese bekehrten Araber in die Freude des tausendjährigen Reiches eingehen. Und werden da so eine wichtige Rolle spielen, ganz ähnlich wie in der Nazi-Zeit, wo es Deutsche gab und Holländer, die haben Juden bei sich versteckt, und auch Franzosen, darf nicht vergessen, und viele andere, kann nicht alle aufzählen, die haben Juden zu Hause versteckt, zum Beispiel in Nähe von Südfrankreich gibt es eine Gegend, die war ganz besonders berühmt dafür, wie viele Juden dort, die flüchten wollten nach Marseille, dort untergebracht worden waren. Es ist eine sehr gottesfürchtige Gegend, und da sind viele Juden versteckt worden und konnten so überleben. Und ganz ähnlich wird das der Überrest Israels erfahren, dann in Jordanien durch Araber. Ja, und Vers 21 sagt: Und die Erde enthüllt ihr Blut und bedeckt nicht länger ihre Ermordeten. Das heißt, alle unaufgeklärten Morde werden geklärt werden. Es wird eine letzte Gerechtigkeit geben. Man denkt, die meisten Morde dieser Welt sind nie geahndet worden. Ja, was ist mit diesen vielleicht 50 Millionen, die Stalin umgebracht hat? Ich habe noch vor nicht so langer Zeit mit einer alten Schwester gesprochen, eine Russlanddeutsche, die hat das noch erlebt als Kind, als Stalin ihren Vater erschossen hatte. Wir sehen, das sind Dinge, die sind noch geschichtlich so greifbar, weil Leute, die das noch erlebt haben, unter uns sind, heute noch. Das wird bald nicht mehr so sein. Aber das ist noch so nah. Wo ist die Gerechtigkeit? Aber die Gerechtigkeit wird kommen, das sagt uns die Bibel. Und die Erde enthüllt ihr Blut und bedeckt nicht länger ihre Ermordeten. Dann gehen wir noch weiter zu Kapitel 27. An jenem Tag wird der Herr mit seinem Schwert, dem harten und großen und starken, heimsuchen den Leviathan, die flüchtige Schlange, und den Leviathan, die gewundene Schlange, und wird das Ungeheuer töten, welches im Meer ist. Da müssen wir drei Viecher unterscheiden. Im Hebräischen durch die Verszeilen schön abgesetzt. Die flüchtige Schlange, die gewundene Schlange und das Ungeheuer im Meer. Die flüchtige Schlange bezeichnet hier offensichtlich Assyrien. Das Reich Assyrien, das Kerngebiet war im heutigen Nordirak, da wo die Städte Assur, Ninive sind. Und eben der Tigris, der durch Assyrien fließt, das ist der bekannte schnell fließende Tigris, die flüchtige Schlange. Aber dann, die gewundene Schlange weist hin auf Babylonien, das Reich im heutigen Südirak, in der Region vom Euphrat. Und der Euphrat ist gekennzeichnet durch das besonders gewunden sein. Das ist die gewundene Schlange, der gewundene Euphrat. Und dann haben wir das Ungeheuer im Meer. Jam wird zum Beispiel in Jesaja 19, Vers 5 verwendet für den Nil. Für den breiten, großen Fluss Nil. Und das weist hin eben auf Ägypten. Das sind die drei großen Reiche des Nahen Ostens, die eine besondere Rolle in Verbindung mit der Geschichte Israels gespielt haben, in der Vergangenheit und noch spielen werden. Ja, also die werden da verglichen mit Ungeheuern. Der Leviathan wird ja beschrieben, nicht bildlich, sondern wörtlich, in Hiob 41. Ich habe ja hier die Stelle hingeschrieben. Hiob 41,1, da wird der Leviathan beschrieben. Wörtlich heißt Leviathan der Gewundene. Leider gibt es Bibelübersetzungen, die haben dort übersetzt mit Krokodil. Aber der Leviathan, wie er dort beschrieben wird, ist ein Tier, das, mit dem niemand kämpfen kann. Das Krokodil wurde auch im Altertum gejagt. Schon damals hatte man Hunger nach dem Leder der Krokodile. Aber mit Leviathan kann niemand kämpfen. Die Beschreibung in Hiob 41, die passt einfach wunderbar auf einen Wassersaurier in der Art eines Tylosaurus aus der Familie der Masosaurier. Das ist ein Saurier. Also die Fossilien, die legen ein korrektes Zeugnis ab über Lebewesen, die es gegeben hat, aber nicht in prähistorischer Zeit, sondern in der Zeit, in der es auch Menschen gab. Und die sind in der Folge der Sintflut, sind die nach der Sintflut nach und nach ausgestorben. Aber in Hiob 41, das war in den ersten Jahrhunderten nach der Sintflut, da gab es den Leviathan noch. Und auch den Behemoth. Behemoth wird in manchen Übersetzungen wiedergegeben mit Nilpferd. Das ist unmöglich, denn es heißt vom Behemoth, er biegt seinen Schwanz gleich einer Zeder. Ja, man muss halt nochmals in den Zoo gehen und mal das Schwänzchen anschauen vom Nilpferd. Die Idee kam so. Im 19. Jahrhundert kannte man die Fossilien von Sauriern noch nicht so wie wir heute. Und dann haben sich gewisse Leute gefragt, ja, Behemoth, das ist Hebräisch, Behema heißt das Vieh, Behemoth ist die Mehrzahl. Also das ist eigentlich, dem sagt man in der Grammatik, ein Pluralis Extensionis, ein Plural der Ausdehnung, der Größe. Also Behemoth heißt das Riesenviech, auf gut Deutsch, ja. Und dann hat man sich gesagt, ja, vielleicht hängt er zusammen mit dem altägyptischen Wort Pehemu, Wasserochse. Aber es passt überhaupt nicht. Nein, das ist ein Saurier, wie er beschrieben wird dort, dass sein Schwanz biegt gleich einer Zeder, so in der Art von einem Diplodocus oder Brachiosaurus. Wenn man nicht weiß, was es ist, muss man die kleinen Kinder fragen, die können das schon alles erklären. Morgen kann man die Sonntagsschüler fragen. Ja, also, aber diese Ungeheuer werden da verwendet für diese großen Reiche. Und nun muss man nicht vergessen, in Offenbarung 12, wir haben heute auch gelesen, Kapitel 20, wird der Satan beschrieben als die alte Schlange, der Drache. Und Satan sagt ja in der Versuchungsgeschichte in Lukas 4, ich habe die Stelle hier auch aufgeführt, ja, Lukas 4, 5 bis 6, sagt er zu dem Herrn Jesus, er soll ihn anbeten, dann würde er ihm Macht geben über die Reiche dieser Welt, denn mir sind sie gegeben. Also diese Stelle macht klar, dass der Satan ist der Fürst dieser Welt in der heutigen Zeit. Und in Epheser 6, Vers 10 wird gesagt von seinen Engeln, seien die Weltbeherrscher. Die Kosmokratoren. Aber Das ist eben nur für eine Zeit. Aber hinter den Großmächten, die sich auch gegen Gottes Gerechtigkeit erheben, da steckt der Satan. Und darum werden diese Reiche hier mit Leviathan verglichen. Eben in ihrem Charakter von wilden, nicht zu bändigenden Bestien. Aber hier wird nun das Gericht ausgesprochen. An jenem Tag wird Gott selber mit seinem Schwert heimsuchen den Leviathan, die flüchtige Schlange, die gewundene Schlange und das Ungeheuer töten im Meer. Und mehr davon nach der Pause. Wir sind stehen geblieben bei Jesaja 27, 1 bis 3. Jetzt kommen die Verse, Jesaja 27, 1. Und jetzt kommen die Verse 2 bis 4. Da wird Israel als Gottes Weinberg beschrieben. Ein Bild, das immer wieder für Israel verwendet wird im Alten Testament, zum Beispiel in dem Lied, das wir bereits kennen, aus Jesaja 5. Dann in Psalm 80, Vers 9, wird Israel bezeichnet als Weinstock, den Gott aus Ägypten erworben hat, um dann im Land Kanaan zu pflanzen. Und nun wird hier in diesen Versen erklärt, wie Gott sich eben um diesen Weinberg Israels bemüht. Und Israels Feinde, die sollten mit Gott Frieden schließen. Im messianischen Reich, das ist das tausendjährige Reich, da wird dieser Weinstock einmal aufblühen. An jenem Tag wird man singen, ein Weinberg feurigen Weines besingt ihn. Ich, der Herr, behüte ihn, bewässere ihn alle Augenblicke, dass nichts ihn heimsuche, behüte ich ihn Nacht und Tag. Grimm habe ich nicht. Oh, hätte ich Dornen und Disteln vor mir, im Kriege würde ich auf sie losschreiten, sie verbrennen allzumal. Oder man müsste meinen Schutz ergreifen, Frieden machen mit mir. Also Gott steht zu diesem Weinberg Israels. Wer diesen Weinberg beschädigen will, der bekommt es mit Gott zu tun. Und da bleibt nur noch übrig, dass die Völker eben mit Gott Frieden schließen. Und da haben wir ein ganz wichtiges Thema aus dem Neuen Testament vor uns. Frieden mit Gott. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Und hier wird schon alttestamentlich erklärt, oder man müsste meinen Schutz ergreifen, Frieden mit mir machen, Frieden machen mit mir. Ja, das wären die Verse 2 bis 5. Und jetzt folgen 7 bis 13. Die kann man so zusammenfassen. Gott musste Israel nach Maßen züchtigen für seine Sünde. Es gab eine zeitweise Verstoßung Israels, eine zeitweise Beiseitesetzung Israels, aber eben im Neuen Testament, in Römer 9 bis 11, wird erklärt, dass diese Beiseitesetzung nicht definitiv ist. Gott hat Israel nicht definitiv verworfen, sondern nur für eine Zeit nach der Verwerfung des Messias auf die Seite gestellt. Jerusalem musste so zu einer heruntergekommenen Stadt werden. Dies alles aber wird dazu führen, dass es in der Endzeit eine Wiederherstellung geben wird. Aller Götzendienst wird abgeschafft werden. Gott wird den Weizen von der Spreu trennen. Das heißt, die Juden, die wirklich umkehren, das ist der Weizen, der gesammelt wird, und die anderen kommen unter das Gericht, so wie man Spreu dann verbrennt. Juden werden aus Ägypten und Irak heimkehren, was sich ja im 20. Jahrhundert dramatisch erfüllt hat, wie wir bereits gesehen haben bei der Handlung von Jesaja 11,11. Der Überrest aus diesen Ländern wird schließlich den Herrn auf dem Tempelberg anbeten. Also im Wissen um die Bedeutung wollen wir diese Verse noch zusammen lesen. Vers 6. In Zukunft wird Jakob Wurzel schlagen, Israel blühen und knospen, und sie werden mit Früchten füllen die Fläche des Erdkreises. Hat er es geschlagen, wie er seinen Schläger schlug? Oder ist es ermordet worden, wie er die Ermordeten jenes ermordete? Mit Maßen. Als du es verstießest, hast du mit ihm gerechnet. Also das Gericht Gottes war an ganz bestimmtes Maß gebunden. Er scheuchte es hinweg mit seinem heftigen Hauche am Tag des Ostwindes. Das ist ein Bild des Gerichtes, weil der Ostwind sehr heiß und trocken ist. Alles austrocknet. Deshalb wird dadurch gesühnt werden die Ungerechtigkeit Jakobs. Und dies ist die ganze Frucht der Hinwegnahme seiner Sünde. Wenn es alle Altarsteine gleich zerschlagenen Kalkstein machen wird und Ascherim, eine kananitische Götterfigur, Ascherim und Sonnensäulen sich nicht mehr erheben. Denn die feste Stadt ist einsam, eine preisgegebene und verlassene Wohnstätte wie die Steppe. Da selbst weiden Kälber und da selbst lagern sie und fressen ihre Zweige ab. Wenn ihre Reiser dürre geworden sind, werden sie abgebrochen. Frauen kommen und zünden sie an, denn es ist kein verständiges Volk. Darum erbarmt sich's seiner nicht, der es gemacht und der es gebildet hat, erweist ihm keine Gnade. Hier wird beschrieben, wie eben Jerusalem eine lange Zeit eine preisgegebene, verlassene Wohnstätte sein wird. Und das war genauso in den vergangenen Jahrhunderten, wurde Jerusalem eine heruntergekommene Stadt ohne Bedeutung im Nahen Osten. Und auch die Muslime, die haben sich kaum um diese Stadt geschert. Interessant wurde sie erst in unserer Zeit.
Sie hörten soeben von Roger Libby den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Jesaja, die Kapitel 24 bis 28.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.